Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
DHB-Pokal stand gestern auf dem Programm und wir blicken hier auf meinsportpodcast.de natürlich zurück auf den gestrigen Abend, wo zwei weitere Teilnehmer für das Final Four nach dem THW Kiel ermittelt wurden. Und da gab es ja dann auch dieses große Duell zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen Berlin. In der Hauptstadt wurde das Ganze ausgetragen und dieses Spiel hielt, was es versprochen hatte von der namentlichen Ansetzung her, denn es war ein wirklich dramatisches Viertelfinale, was da gestern in Berlin ausgetragen wurde. Und wir blicken, wie gesagt, zurück mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
37-35 ging es am Ende aus für die Füchse Berlin. Die Hausherren setzten sich durch in einem Spiel, was eigentlich zwischendurch schon auf verlorenem Posten war. Und Nikolai Jakobsen, der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, der verstand auch gar nicht so richtig, warum seine Mannschaft am Ende nach Verlängerung den Kürzeren gezogen hat. Denn, so sagte er auf der Pressekonferenz,
ich fand, dass wir eigentlich einen kleinen Tick besser waren. Die erste 57 Minuten und haben uns da leider nicht belohnt.
Da kam der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen ein bisschen mit der Zählung der Zeit durcheinander. Sein Kollege Wilimir Petkovic, der konnte aber helfen.
Was ich habe immer gesagt, die letzten 10 Minuten entscheidend Spiel, besonders in Handball bei uns. 45 Minuten oder 50 Minuten, ich kann sagen, dass Rhein-Neckar-Löwen hat so gut gespielt, dass wir wussten nicht einfach, wir haben keine Lösung gefunden. Und heute, wir haben 50 Minuten, 55 Minuten keine Einstellung gefunden. Wir haben ein bisschen gespielt, erste Halbzeit oder 40 Minuten ohne Emotionen. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was ist los mit meinen Jungs? Das ist nicht meine Mannschaft. Dann habe ich gedacht, die sind leer, die sind jetzt kaputt nach diesem schweren Spiel gegen Leipzig. Aber ich wollte nicht glauben. Ich habe die ganze Zeit versucht, Mannschaft zu wecken. Mit 5-1, mit 5+1, mit 6-0.
Ja, und das hat offensichtlich irgendwie funktioniert. Sebastian, die beiden Trainer waren sich nicht ganz einig, wie lange jetzt die Rhein-Neckar-Löwen das Spiel letztlich dominiert hatten. Aber man kann eigentlich sagen, sie hatten es über weite Strecken absolut im Griff. In der 54. Minute noch mit 29-25 geführt. Was hat denn diesen Weckruf am Ende ausgemacht? Warum haben die Berliner denn am Ende noch das Spiel gewinnen können?
Ja, hinten raus haben sie sich dann reingefightet, muss man sagen. Silvio Eilevetter konnte ein, zwei wichtige Bälle halten und das war dann der Schlüssel, dass man dann rankommen konnte. Unter anderem im 7-Meter gehalten, ganz wichtig gegen Andy Schmid, hat er den weggenommen und damit konnte er dafür sorgen, dass seine Mannschaft auf ein Tor rankam. Und dann hinten raus hatten sie halt dann die Chance auf auszugleichen, hatten bei 20 Sekunden noch zu spielen die Chance auf 30-30 und kriegen dann in 7 Metern, das war auch eine richtige Entscheidung von den Schiedsrichtern dort, ja, und dann steht dort Hans Lindberg und abgezockt wie er ist, macht dann den Heber über Andreas Palika rüber, sodass am Ende 30-30 steht in einem Spiel, was beide Trainer gesagt haben, eigentlich die Löwen über weite Strecken dominiert haben. Sie waren zwar nicht die überragend klare Mannschaft, aber sie konnten sich über weite Teile immer wieder absetzen. Waren gerade in der zweiten Halbzeit immer mit mindestens 2 Toren in Vorsprung, konnten dann gerade bis zu diesem 25-29 sich immer wieder sehr gut absetzen, aber nie diesen entscheidenden Punch setzen, dass man sagt, okay, jetzt sind die 5-6 Tore mal weg, jetzt sind die Füchse eigentlich weg, sondern es war immer noch in Reichweite für die Füchse, die das gut dann gespielt haben hinten raus und sich dann ja wirklich reingefeigt haben. Und genau halt da diese Einstellung, die halt vorher gefehlt hat, wahrscheinlich gefunden haben. Und das war am Ende der Ausschlag, dass es dann mit diesem 30-30 weiterging. Und das hat, glaube ich, auch dann den Ausschlag gegeben, dass man dieses Spiel am Ende dann auch in Verlängerung gewinnen konnte.
Es ging dann, wie gesagt, in die Verlängerung. Und da hatte Wilimir Petkovic ob der wenigen oder der letzten Minuten der regulären Spielzeit dann auch ein ganz gutes Gefühl.
In Verlängerung, wir waren schon richtig hochmotiviert. Emotionen da, Hall ist da. Und dann war nur Frage, wie viel geht aus?
Dann passte es wieder alles zusammen und die Frage, wie geht's aus, die wurde dann am Ende beantwortet. 37-35, also die Füchse Berlin, auch angepeitscht natürlich durchs Publikum. Das kam dann auch wieder und war dann richtig da, der Trainer hat's gesagt. Und das, obwohl ja bei den Füchsen in dieser Saison so ein bisschen auf, ein bisschen sehr viel ab dann auch mit dabei war.
Ja, genau, das muss man sagen, aber sie kam halt in der entscheidenden Phase und das hat, glaube ich, die Mannschaft nochmal unterstützt, als sie dann wirklich diese 4 Tore verkürzt haben, dann rangekommen sind und da war wirklich dieser, glaube ich, dieser emotionale Knacks einfach mit dabei, weil auch gerade für die Löwen, du führst eigentlich mit 4 Toren, fühlt sich schon sehr, sehr sicher und dann, ja, kommt die Mannschaft dran, kommt ein Gegner ran und macht dann am Ende dieses entscheidende Spiel und dann waren sie in der zweiten Verlängerung auch einfach besser. Sie hatten 3 Torhüterparaden von Silvio Heinevetter, während die Torhüter von Rhein-Neckar-Löwen wenig gehalten haben. Das muss man ganz ehrlich sagen, Andreas Palika, 4 Paradenquote von 13%, Mikkel Appelgren, Zweipanequote von 14%. Also das ist keine guten Zahlen. Das sind Zahlen von den beiden Torhütern, die ich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Und das ist natürlich dann auch ein Ausschlag, dass da am Ende die Füchse eine Wurfquote von 80% haben. Und mit so welcher Wurfquote gewinnst du normalerweise, haben sich aber über das Spiel zu viele Fehler erlaubt, hatten sehr, sehr gute Werfer mit Hans Lindberg, Paul Drucks, Bjarki Ellison, alle 7 von 8 Würfen getroffen. Wirklich sehr, sehr gut gewesen, sehr ausgeglichen. Gerade für Paul Drucks, der noch nicht so lange zurück ist nach Verletzungspause, war das schon ein sehr, sehr guter Einstand. Er ist vorweggegangen in den entscheidenden Phasen und hat die wichtigen Entscheidungen getroffen. Das ist natürlich sehr wichtig für die Füchse, aber auch natürlich mit Blick auf die Nationalmannschaft, dass er diese Rolle einnehmen kann. Und deswegen haben die Berliner am Ende sich reingefightet, haben sich diesen Sieg verdient. Während bei den Rhein-Neckar-Löwen, Mats Svensson Larsen mit 10 Treffer besser Werfer war, auch Jerry Tolbig mit 8. Aber da hat man sich einfach zu viele Zeitstrafen am Ende erlaubt. 4 Zeitstrafen mehr hat er durch unter anderem Alexander Pettersson und auch Jesper Nielsen verloren, jeweils mit 3x2 Minuten, und das ist dann einfach zu viel, das hätte nicht mehr möglich kommen. Und wenn man vielleicht noch ein Spiel halten kann wie den Alexander Pettersson, der dann keine rote Karte bekommt, dann hätte sich das Spiel wahrscheinlich gewonnen, aber hätte Fahrradkette.
So ist es, so nah liegen Freud und Leid dann auch im Handball beieinander. Auf jeden Fall, die Füchse sind jetzt wieder oben auf. Kann man denn sagen, dass das Spiel auch so ein Spiegelbild der Saison war, weil Höhen und Tiefen ja auch da sehr klar verteilt waren, zwischendurch ja auch eine sehr schwache Phase bei den Füchsen war, die natürlich auch durch Verletzungen dann noch verstärkt wurde?
Ja, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ich glaube, es war so ein bisschen so ein Spiegelbild eigentlich für beide Mannschaften. Auch die Rhein-Neckar-Löwen, die ja auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, aber nie diese klare Führung hatten, obwohl sie eigentlich gefühlt viel, viel besser gewesen sind. Da müssen sie so ein bisschen arbeiten, dass sie das noch ein bisschen mehr auf Tableau bekommen, dass sie sich da mehr absetzen können. Und die Füchse, sie haben es gemerkt, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben gefeiert, und das haben sie die Saison wirklich sich erarbeitet. Gerade in der Abwehr haben sie sich immer wieder reingekämpft, wirklich sich gegenseitig geholfen. Das ist etwas, was den Füchsen helfen kann. Aber man hat auch gemerkt, okay, da brauchen auch einfach Spieler, die jetzt gerade zurückgekommen sind, die brauchen einfach noch Zeit, um wieder reinzukommen, in den Rhythmus zu kommen, wieder ihre Form zu finden. Und deswegen war das ein bisschen ein Spiegelbild für beide Mannschaften. Ja, und am Ende gewinnen dann Berliner, weil sie in der Verlängerung das Tick besser sind und damit die Emotionen auf ihrer Seite haben.
Und sie fahren dann eben auch im nächsten Jahr nach Hamburg und dürfen beim Final Four teilnehmen, 6. und 7. April. Da wird dieses Turnier dann ausgetragen um den DHB-Pokal. Der THW Kiel ist mit dabei und jetzt also auch die Füchse Berlin. Die Rhein-Neckar-Löwen waren ja Titelverteidiger, haben im letzten Jahr in Hamburg triumphieren können. Was macht das jetzt mit denen, dieses Aus im Pokal? Ich meine, die sind ja eigentlich gewohnt, auf 3 Hochzeiten durchaus zu tanzen, zumindest auf den nationalen Hochzeiten dann auch eigentlich immer bis zum Ende mit dabei zu sein. Jetzt sind sie früh dabei, beim Höhepunkt sozusagen der DHB-Runden eben nicht mit. Wie stecken die das weg?
Ja, das wird man jetzt sehen. Also da bin ich auch wirklich sehr gespannt auf, wie sie es jetzt wegstecken können. Gerade auch mit Berlin, wo sie ja in der letzten Saison auch den deutschen Meistertitel ja verspielt haben, ist es so ein bisschen so ein schweres Pflaster für sie gewesen. Da muss der Nikola Jakobsen mit den Jungs arbeiten, müssen das schnell aus dem Kopf kriegen, weil die Chancen in der Bundesliga sind ja noch da, dort einen Titel zu holen. Und man darf nicht vergessen, Champions League gibt es auch noch, da stehen sie auch wirklich sehr, sehr gut da. Und deswegen würde sich vielleicht dann so ein bisschen der Fokus mehr Richtung Champions League, Bundesliga verschieben, weil dieses Final Four in der Champions League, das fehlt den Rhein-Neckar-Löwen noch, und das, denke ich, möchte Nikola Jakobsen unbedingt noch erreichen die Saison, weil das ist das Einzige, was in seiner Vita bei den Löwen bisher fehlt, und deswegen wird er die Jungs neu motivieren, wird sagen, hey, wenn wir es da nicht schaffen, schaffen wir es mindestens in der Champions League hier ins Richtung Final Four zu gehen. Die Qualitäten dazu haben sie, sie müssen aber noch ein bisschen daran arbeiten, dass sie konstanter das sind, sich dann auch besser absetzen können, wirklich die klare Tordifferenz dorthin zaubern können, deswegen hat er da genug Möglichkeiten, die Jungs hier immer zu motivieren und das ganz schnell aus den Köpfen zu bekommen, weil das wird ganz wichtig sein für den Erfolg der Saison.
Und da müssen sie tatsächlich, wie er es mit einem kleinen Versprecher ja zum Anfang gesagt hat, 75 Minuten, also mehr als die 60 Minuten motiviert sein und auf den Punkt konzentriert sein, um dann so etwas zu schaffen. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir auf das zweite Pokalspiel des gestrigen Abends, auf das insgesamt dritte Viertelfinale dieser Runde, und dann gucken wir auf das Duell zwischen dem TSV Hannover Burgdorf und HC Erlangen.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
DHB-Pokal bei uns in der Analyse hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Wir haben eben über den Thriller von Berlin gesprochen, über den 37-35 Sieg der Füchse über die Rhein-Neckar-Löwen. Und damit haben die Füchse ja das Ticket nach Hamburg zum Final Four gelöst. Und auch mit dabei der TSV Hannover-Burgdorf. Der hatte ja schon im letzten Jahr da sehr gut auftrumpfen können, war im Finale dann den Rhein-Neckar-Löwen unterlegen gewesen, hatte sich aber durch das Final Four den Auftritt auf europäischem Parkett in dieser Saison erspielt und sie dürfen wiederkommen nach Hamburg. Sebastian, 33-29 gegen den HC Erlangen. Kein Thriller wie in Berlin, aber durchaus ein Spiel, glaube ich, mit dem die Hannoveraner nicht nur ob des Ergebnisses zufrieden sein können.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ist das wichtig natürlich, ist die Einzug ins Final Four, weil das wieder für sie eine sehr, sehr überragende Leistung ist, auch wirklich eine Belohnung für die gute Arbeit, die dort momentan Hannover geleistet wird, sondern es ist auch einmal natürlich für sie sehr, sehr gut zu sehen, dass sie diese engen Spiele dann auch gewinnen können, weil 4 Tore ist jetzt auch nicht so deutlich gewesen, wenn man das Spielverlauf sich anguckt, das war wirklich über weite Teile sehr, sehr eng. Bis zur 14. Minute war es ausgeglichen, 8-8 stand es dann dort, dann konnte sich Hannover so ein bisschen absetzen, 12-10 konnte den Großteil dann noch verteidigen, diesen Vorsprung, bis zur Halbzeit 16-14 stand es dort und in der zweiten Halbzeit haben sich ein bisschen mehr absetzen können. Führten dann schon mal mit 4 Toren 18-14 in der 33. Minute und haben das dann über weite Teile der Partie sehr, sehr gut verteidigen können. Diese 4 Tore, mal waren es 2, mal waren es 3, aber sie haben dafür gesorgt, dass Erlangen nie auf diesen einen Treffer oder diesen Ausgleich mal erzielen konnte und somit vielleicht mal einen psychologischen Vorteil bekommen hat, sondern sie haben das da sehr, sehr gut gespielt, hatten eine gute Abwehr wieder hinten drin, auch einen guten Torhüter mit Urban Lesjak am Ende 8 Paraden, wurde von 25% gehabt, Martin Ziemann war auch ein bisschen drin, hat zwei wichtige 7 Meter halten können, unter anderem am Ende eine Quote von 25%, während auf Seiten von Erlangen Nikolas Katsiganis die meiste Zeit im Tor war, 7 Paraden, eine Quote von 21% und dann kam mitten raus nochmal Gorod Skoff rein, am Ende mit 3 Paaren, eine Quote von 27%, war dann wirklich so ein bisschen schlechter als die Hannoveraner Torhüter, also die haben das wirklich dann sehr, sehr gut gemacht, gerade Uber Lesjak, finde ich, hat sich so langsam so ein bisschen etabliert, das merkt man auch einfach bei ihm an und die Hannoveraner haben das dann gut gespielt hinten raus, auch wieder mit einigen jungen Spielern mit dabei gewesen, die das aber schon ein bisschen routinierter auch mittlerweile angehen können, wenn dann eine Joshua Thiel hinten mit drin ist oder auch einen Veit Mehrfass, die sind da schon wirklich. Ja, man merkt ihnen einfach diese Spielerfahrung an, schon in den letzten Spielen, dass sie das ein bisschen souveräner einfach machen können. So hat Mehfas zum Beispiel einen 7 Meter verwandelt. Das muss man in so einer Phase auch erstmal erzielen, 10 Minuten vor Schluss. Und das ist dann eine gute Entwicklung von den Hannoveranern, die ihren besten Werfer in Christian Ugalde hatten mit 7 Treffern, aber auch Ilja Bosovic mit 6 und Kai Häfner mit 6. Waren auch wichtige Spieler für diesen Sieg auf Seiten von Erlangen. War der beste Werfer Christoph Steiler mit 8 Treffern. Hat sich aber auch 8 Fehlversuche erlaubt, etwas zu viel, um am Ende dort gewinnen zu können in Hannover. Deswegen, Hannover gewinnt am Ende verdient, weil sie die bessere Mannschaft gewesen sind, aber konnten sich nie so klar abwissen. Deswegen war für Erlangen lange die Chance da, aber sie haben es leider nie geschafft, mal diese Ein-Tore-Führung oder dieses ans Ein-Tor ranzukommen, beziehungsweise mal einen Ausgleich zu erzielen.
Ist ja auch in der Bundesliga letztlich ein Duell auf Augenhöhe. Erlangen aktuell 11. mit 14-20 Punkten und die Hannoveraner nur 14. in dieser Saison, 12-22 Punkte. Ihre Ausbeute bisher nach 17 Spielen, das ist ja durchaus nicht nach den Vorstellungen der Hannoveraner letztlich verlaufen. Also da muss dann auch in der Rückrunde noch mal ein bisschen was kommen. Kann dieser Einzug ins Final Four jetzt auch so, wie man immer so schön sagt, Brustlöser sein, dass da jetzt auch Selbstvertrauen wieder reinkommt? Dass gesagt wird, ey, wir können es doch eigentlich. Und das, was wir in der HBL bisher geleistet haben, das war doch über weite Strecken ein bisschen wenig für das Potenzial, was auch in der Mannschaft steckt.
Ja, auf jeden Fall. Darf man natürlich auch bei Hannover nicht vergessen, sie hatten auch einige Verletzungsprobleme, da haben wirklich wichtige Spieler ja auch lange Zeit gefehlt, unter anderem fehlte immer noch Maid Patrail und Fabian Böhm, war gestern auch nicht mit dabei, der ist auch noch angeschlagen, deswegen ist das für sie sehr, sehr wichtig, dass sie auch mit diesen jungen Spielern das auch sehen bekommen, dann hat man auch dann immer mehr eine gute Bank, die man auch entwickeln kann, da macht wirklich auch Carlos Ortega eine gute Arbeit, auch wenn es die Saison noch nicht so auf dem Punkten einfach da liegt, weil sie einfach ja dann teilweise zu viele Verletzungsprobleme hatten, dann teilweise nur mit 8, 9 Feldspielern agieren konnten in der Bundesliga. Und dann wird es halt sehr, sehr schwer dort zu gewinnen. Deswegen ist das für sie, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, wir können dieses Spiel jetzt auch gewinnen. Es kommen immer mehr Spieler zurück von den Verletzungspausen. Und ich denke, dann in der Rückrunde werden sich dann so stabilisieren, dass sie dann auch in der Tabellenregion kommen, wo sie eher hingehören. Platz 7, Platz 8, da will ich sie schon einsortieren. Deswegen ist das für sie jetzt gut. Müssen dann schauen, dass sie dann die Weihnachtspause dann gut überwintern können, dass sie bis dahin noch 2 gute Spiele machen können, vielleicht am besten sogar 4 Punkte einfahren. dass sie dann nach der WM mit möglichst wenig Verletzten hoffentlich aus ihrer Sicht dann angreifen können, dann ihre Plätze gut machen können, weil 12 zu 22 Punkte, du hast angesprochen, das ist nicht ganz die Ansprüche, die es in Hannover gibt.
Heute geht die DHB-Viertelfinalrunde dann zu Ende mit dem letzten Duell, mit dem Duell zwischen Magdeburg und Frisch auf Göppingen in der Bördelandhalle in Magdeburg. Die Magdeburger natürlich Favorit in dieser Partie, aber bei Frisch auf Göppingen, da weiß man ja immer nicht im Vorfeld, welches Gesicht die Mannschaft dann tatsächlich zeigt. Das kann ein, ja, siegreiches Gesicht sein. Das kann aber auch eins sein, das eine ziemliche Klatsche kassiert. Sebastian, was glaubst du denn, was in diesem Spiel dann heute Abend der Fall sein wird? Welches Gesicht zeigen die Göppinger? Können sie die Magdeburger ärgern? Die Magdeburger, die ja im letzten Jahr mit sehr viel Ambition nach Hamburg gefahren waren und dann schon im Halbfinale sehr schnell die Segel hatten streichen müssen und dann sehr enttäuscht zurückfuhren.
Ja, das ist die gute Frage. Magdeburg ist ja momentan auch so ein bisschen angenockt, haben nicht mehr so ganz die Form wie jetzt vor ein, zwei Monaten, wo sie überragend gespielt haben und wirklich durch die Liga gecruised sind und auch lange kein Spiel verloren haben. Jetzt haben sie so ein paar Spiele verloren, so ein bisschen ist ihr Konzept so ein bisschen schüsselt momentan und ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe, glaube ich, werden. Die Göppinger haben sich so ein bisschen gefangen, der Hartmut Meierhofer, der so ein bisschen auch diesen zu sehren Rhythmus oder zu sehren Wechsel zwischen guten und schlechten Spielen so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich denke, es wird ein knappes Spiel dort werden, aber ich sehe momentan Magdeburg vorne, weil sie einfach die bessere Mannschaft haben, besseren Spieler haben und deswegen sollte eigentlich ein Magdeburg dann ins Final Four einziehen, das wird natürlich dann absolut Hammer, Final Four, Füchse, Kiel, Hannover und Magdeburg, also auch darauf kann man sich dann auf jeden Fall freuen dann, wenn es in Hamburg zum Final Four geht.
Also und das ist dann im nächsten Jahr am 6. und 7. April der Fall und wir werden euch natürlich da dann auch wieder drüber berichten. Handball Final Four in Hamburg, bei uns natürlich auch ein Termin, den wir uns dick angestrichen haben im Kalender hier auf meinsportpodcast.de, aber vorher steht ja noch einiges in der HBL an. Heute Abend ja noch der Abschluss der DHB-Pokal-Viertelfinals und eine Handball-WM haben wir ja im nächsten Monat auch noch, also viel Handball, den ihr dann auch bei uns hier auf meinsportpodcast.de zu hören bekommt. Abonniert einfach unsere Feeds von Anwurf oder vom Sportplatz, dann seid ihr immer bestens informiert mit dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr das Ganze über iTunes abonniert. Ansonsten könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite aktiv werden und da eure Feeds und euer ganz eigenes Sportprogramm zusammenstellen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.